Nächste Woche am 19. und 20. Juni veranstaltet die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ein Audiocamp. Laut Ankündigung auf der Homepage ist es das erste Audiocamp in Deutschland. Die Veranstaltung richtet sich an Radioschaffende und Podcastende, an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Also quasi alle, die mit Tönen, mit Audio zu tun haben. Was aber genau ist ein Audiocamp und warum gibt es gerade jetzt das erste in Deutschland? Das und noch mehr soll uns jetzt Stanley Witte beantworten. Er ist bei der Landesanstalt für Medien dafür zuständig. Hallo, Herr Witte.
Hallo.
Ja, Tag. Guten Tag. Was ist überhaupt ein Audiocamp genau?
Das Audiocamp ist ein Barcamp für die Audiobranche. Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, was sich in der Szene der Freischaffenden und Digitalarbeiter schon länger etabliert hat und schon länger existiert und was wir deswegen übernehmen wollen, weil wir da die komplette Audiobranche abbilden und ansprechen wollen. Es gab zum Beispiel schon im Bereich des Podcasting ein Podcamp. Der Charme dieses Formats ist, dass es eine sehr offene Konferenz ist, insofern, dass das Programm vorher noch nicht fix ist, sondern die Teilnehmenden selbst am Programm teilhaben und Programmpunkte selber gestalten können. Kann ich das so vorstellen, dass am Anfang eines Tages alle, die sich für das Thema Audio interessieren, zusammenkommen und selber Vorschläge machen können, worüber sie einen Vortrag halten wollen, worüber sie gerne reden wollen. Und wenn da Interesse im Plenum besteht, dann bekommen sie einen Raum für eine Stunde und können dort dieses Thema behandeln. Und so entsteht quasi während der Konferenz oder der Unkonferenz das Programm durch die Teilnehmenden selbst. Das ist also ein sehr interaktives Format.
Also jeder kann Themenvorschläge für Workshops oder für eine Session oder sowas einreichen. Ja. Sie haben jetzt gerade den Begriff schon genannt, Unkonferenz. Das steht auch auf der Ankündigung, eine Unkonferenz sei das Ganze. Was meinen Sie damit?
Den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, sondern diejenigen, die das Konzept des Barcamps entwickelt haben, haben das auch so hingestellt. Als Gegenpol zu der klassischen Konferenz. Klassische Konferenz, es gibt am Anfang eine Keynote, dann gibt es vielleicht eine Paneldebatte, dann kommen die ersten Häppchen und nachmittags gibt es noch einen Workshop. Ist es bei der Unkonferenz eben so, dass die Teilnehmenden am Anfang selber bestimmen, was sie interessiert und wie sie ihr Programm gestalten wollen. Hat also für die Teilnehmenden vor allem den Charme, dass sie mehr von dem bekommen können, was sie brennend interessiert.
Wegen Corona findet das Ganze jetzt ja im Internet statt, virtuell. Wie wird der Austausch denn da organisiert?
Da muss ich gestehen, bin ich selber auch sehr aufgeregt, weil wir das in der Form auch noch nicht gemacht haben. Ich habe schon mehrere klassische Barcamps erlebt, also vor Ort. Und wie wir das jetzt digital abbilden, auch den Charme dieser Veranstaltung, das ist unsere Herausforderung, der wir uns gerade stellen. Wir versuchen das über Videokonferenz mit digitalen Tools zu lösen, dass die Teilnehmenden auf diese Art und Weise auch Gespräche führen können, Vorträge, Präsentationen zeigen können, gemeinsam etwas skribbeln. Da sind wir gerade mitten in der Vorbereitung.
Wir haben es ja schon angesprochen, also bei diesen Barcamps kann jeder Themenvorschläge machen und auf Ihrer Homepage stehen auch schon einige und da geht es sehr viel um Podcasts. Ist das denn in der Audiobranche, sage ich jetzt mal, gerade das Thema schlechthin?
Es ist ein zentrales Thema, weil wir, wie so oft in der Medienbranche, mit Blick auf Amerika sehen, wie sich das entwickelt und wie viel Potenzial da ist. Und wir sehen, dass nicht nur die klassischen Audioplayer, also Radiosender, da dran sind, sondern auch Verlage und auch ganz neue Independent Producer, nenne ich es mal, und die großen Plattformen, Spotify, Audible, RTL, Pro7 bauen ihre eigenen Audioplattformen. Also ist im Moment viel in Bewegung im Bereich Podcast und die Frage, wie ein Podcast aussehen muss oder sich anhören muss, wie man den produziert und wie man da am Ende Geld mit verdient, das sind die spannenden Fragen im Moment.
Das Geld verdienen, das steht auch mit auf der Ankündigung. Da steht, was alle eint, ist die Suche nach zukunftsfähigen Vorgehensweisen mit soliden Geschäftsmodellen. Was sind denn im Moment die Geschäftsmodelle auf dem Podcastmarkt? Also kann man nach Ihrem Wissen damit Geld verdienen?
Nein, natürlich, wenn man damit nicht Geld verdienen könnte, wären nicht alle großen Player im Moment dabei, das Potenzial abzuschöpfen. Ich sag mal, als Beobachter der Branche, ein guter Indikator ist der Deutsche Podcastpreis. Das war bis vor kurzer Zeit noch eine Spaßaktion eines kleinen Vereins aus dem Ruhrgebiet, den besten Podcastern ein paar Pokale zu verteilen. Hat sich aber rasend schnell entwickelt, hohe Reichweiten erzielt und mittlerweile wurde das übernommen unter dem Dach der Radiozentrale von den führenden Unternehmen im Bereich Audio in Deutschland. Und die nutzen das auch als Schaufenster für ihre Podcasts und für ihre Player und für ihre Vermarktung. Die Geschäftsmodelle werden natürlich gerade noch ausgetestet. Das ist das Spannende, dass das noch nicht so in Stein gemeißelt ist, sondern die verschiedenen Möglichkeiten probiert werden. Der Klassiker, wie wir das aus dem Radio kennen, da gibt es eine Werbeeinspielung. Also Podcast wäre das dann der Pre-Ad oder In-Ad-Stream, ist eine Möglichkeit, die aber auch sehr stark auf Reichweite basieren. Eine andere Möglichkeit wäre das sogenannte Native Advertising, was meiner Ansicht nach schon verbreiteter ist, wo der Host oder Sprecher des jeweiligen Podcasts am Anfang oder zwischendurch etwas einspricht über ein werbendes Unternehmen und das hoffentlich auch gut kennzeichnet. Das ist auch ein Thema, wo die Medienanstalten jetzt dran sind, Werbung klar kennzeichnen zu lassen, also da Regeln für aufzustellen.
Also der sagt zwischendrin einen Satz, was im Prinzip ein Werbesatz ist, und das muss dann aber auch erkennbar sein für die Hörerinnen und den Hörer.
Ja, das ist mittlerweile auch aus Sicht der Hörer, also wenn es zwischendurch immer wieder quasi so Schleichwerbung, ne, Product Placement ganz subtil gehandelt wird, das fällt irgendwann auf und das kennen wir auch selbst als Hörer, das nervt uns irgendwann, das wollen wir nicht. Während hingegen, wenn am Anfang der Sprecher sagt, diese Folge wurde gesponsert von und das Produkt ist so und so, vielen Dank, ist das transparenter und okay, da können die Hörer eher mit leben. Das ist eins. Dann gibt es noch viele andere Modelle, dass manche Podcasts einfach mal mit einem Podcast anfangen, dadurch bekannt werden und dadurch dann Aufträge bekommen für Firmen oder für Spotify, für Audible, andere Podcasts zu produzieren. Das ist also dieser Schaufenstereffekt oder neudeutsch Bootstrap. Man macht sich bekannt und bekommt dadurch andere Angebote. Dann gibt es Podcaster, die, wenn sie eine gewisse Fanzahl bekommen haben, damit anfangen, die Podcasts live vor Publikum vorzuführen, also quasi Veranstaltungen zu organisieren oder durch ihre Kenntnisse Workshops zu geben. Wir merken schon, das sind verschiedene, ganz unterschiedliche Ansätze, und dann gibt es auch einige schon, die für ihre Fans einen Bezahlkanal anbieten, dass man also den klassischen Podcast gratis hören kann, aber wenn man die lange Version oder die Extra-Version hören will, geht das nur für bezahlende Kunden. Quasi ähnlich wie die Paywall im Printbereich oder im Online-Bereich.
Oder wie so ein Abo dann, ne? Dass man es abonniert und dafür zahlen muss dann.
Genau, das, was am Anfang so unter Crowdfunding im Neudeutschen firmierte, was aber eigentlich, wenn es dauerhaft ist, auch ein Abo ist. Also die Mitgliedschaften ist ein Standbein für viele Podcaster. Habe ich jetzt alle durch, also gerade überlegen. Ähnlich wie bei den YouTubern, eigene Produktlinien, dass die Podcaster also anfangen, noch drumherum Dinge zu verkaufen für Fans, die das interessiert, auch interessant.
Okay. Mhm.
Also merken, die Palette ist breit, und ob es da ein Modell alleine tragend ist oder ob es für den einzelnen Produzenten nicht auch oft ein Mix ist, das sind wir gerade dran, das zu erforschen.
Kommt ja wahrscheinlich dann auch drauf an, was für ein Podcast das jeweils ist, also in welchem Genre, mit welchen Themen und so weiter und so fort.
Das ist richtig. Nehmen wir mal das Beispiel der Werbeeinspielung. Wenn ich als Podcaster einen Podcast über Sicherheitspolitik mache und mittendrin wird automatisch mehr Heckler und Koch eingespielt, dann kommt das wahrscheinlich weder beim Produzenten noch bei den Hörern gut an. Da zu erforschen, welche Werbespots und wie kann man das eigentlich steuern, dass das passt. Und dasselbe beim Native Advertising auch. Womit fühlt sich der Produzent noch wohl und an welcher Stelle muss er sagen, das wäre zwar schön, das Geld zu nehmen, aber dieses Produkt kann ich gerade nicht unterstützen. Also auch die ethische Frage.
Jetzt sind ja, Sie haben es schon angesprochen, auch sehr viele große Unternehmen, Konzerne in diesen Podcast-Markt eingestiegen. Also Audio Now, das gehört zu der ganzen Bertelsmann-Content-Gruppe, ProSieben, Sat1. Also hat sich dieser Markt aus Ihrer Sicht nochmal verändert dadurch? Beschleunigt das irgendwas?
Ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal einen Ruck. Also die Beobachtung, dass in Deutschland die Zahl der Produzierenden und auch die Zahl der Hörenden im Podcast-Bereich kontinuierlich steigt, war der Auslöser dafür, dass die Großen jetzt anfangen, ihre eigenen Plattformen anzubieten und, ich sag mal, ihr klassisches Modell aus Reichweite da auch zu etablieren. Andererseits gibt es die Podcast-Szene in Deutschland auch schon länger, und die kleineren Player haben da vielleicht ihre eigenen Vorstellungen davon, wie sie produzieren und wo sie publizieren. Da laufen also teilweise auch Dinge nebeneinander her.
Jetzt ist ja, also wenn man das so ein bisschen beobachtet, im Moment so das Gefühl, dass jede Woche mindestens ein neuer Podcast rauskommt. Also ist denn der Markt nicht eher schon gesättigt? Also glauben Sie, da ist noch viel Luft drin?
Ich würde nicht sagen, dass der Markt gesättigt ist. Wie Sie schon sagen, es gibt zwar immer mehr Podcasts, aber es sind noch lange nicht alle Nischen ausgetestet, in welche Bereiche das gehen kann. Im klassischen Medienbereich, nimm mal den Bereich Sport. Da haben wir sowas wie die Sportschau, die ganze Bundesliga abdeckt. Im Podcast-Bereich gibt es dann aber sowas wie den, zum Beispiel von der Rheinischen Post, den Borussia Mönchengladbach-Fan-Podcast. Das würde sich als eigene Fernsehsendung vielleicht nicht so tragen, weil es nur Gladbach-Fans anspricht. Aber im Podcast-Bereich, diese spitze Zielgruppe, auch im Lokalen, genügt dann doch. Und genügt zumindest der Rheinischen Post, weil die merken, die haben da enorm Zugriffe drauf und deswegen machen sie es weiter. Natürlich, je größer der Markt wird, desto schwieriger wird es für den einzelnen Podcaster, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann zu überlegen, ob er sich auf den großen Plattformen platziert, also an welchen Stellen sein Podcast überall ausgespielt wird. Das ist dann die strategische Überlegung.
Auf dem Audiocamp soll ja auch über die Zukunft der Audiowelt generell, sage ich jetzt mal, diskutiert werden. Mhm. Wie sieht denn diese Zukunft Ihrer Meinung nach aus?
Grundsätzlich bei allen Experten, die wir bisher dazu gesprochen haben oder auch unsere Beobachtungen, die Zukunft sieht erstmal gut aus. Da ist noch einiges in Bewegung. Da wird auch noch einiges passieren. Gehen wir mal von der Grunderkenntnis aus, dass man heute, um Audio zu produzieren, man braucht kein Tonstudio mehr, um gute Aufnahmen zu machen. Dasselbe gilt für den Schnitt und die Produktion. Man braucht auch keine Antennen oder beziehungsweise eine komplexe Senderstruktur mehr, um auf Sendung zu gehen. Das führt zum einen dazu, dass neue Akteure den Markt betreten und dass die Alten jetzt neue Möglichkeiten erkennen können. Das ist die eine Grundbewegung. Wir merken auch, dass der etablierte Rundfunk durch Online-Radio und Streaming neue Konkurrenz erfährt. Aber Konkurrenz kann ja auch den Markt beleben. Wir sehen auch, dass durch den Fortschritt der Technologie neue Endgeräte dazukommen und für den Nutzer ganz neue Szenarien entstehen, Nutzungsszenarien, wann und wie er etwas hört, dass also nicht mehr nur Radio live gehört wird, sondern dass viele, vor allem Podcasts, on demand konsumiert werden, über das Smartphone, über die Smartwatch, im Auto, zu Hause, über die Tonybox, diese kleinen Figuren, die Hörspiele für Kinder haben. Wir merken, da sind viele unterschiedliche Geräte im Spiel. Wie das alles ineinander greift, ist eine Frage. Welche Rolle Sprachsteuerung spielen wird, also kann das auch noch interaktiver werden, wenn ich etwas höre? Quasi, Alexa, das habe ich nicht verstanden, erklär mir das bitte mal. Mhm. So wie es im Internet die Links gibt, um in die Tiefe zu gehen, kann ich Audio auch so produzieren, dass es verschiedene Zweige gibt für den Hörer? Und diese Nutzungsszenarien auch näher erforscht werden. Wer hört eigentlich wann was genau? Morgens beim Frühstück vielleicht Radio, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht ein Podcast, abends vielleicht ein längeres Stück. Also diese unterschiedlichen Nutzungsszenarien sind sehr interessant zu erforschen, weil sich dadurch, glaube ich, auch nochmal neue Formate entwickeln können, die dem Nutzer das an der Stelle bieten, wo er es gerade gebrauchen kann. Digitalisierung, das habe ich gerade schon angeschnitten, führt auch dazu, dass wir dank der Daten, die dabei erfasst werden, neue Möglichkeiten der Personalisierung haben, dem Nutzer dann das zu bieten, was er gerade brauchen kann oder hören will. Ich habe das gerade schon erwähnt, vielleicht ist es morgens vor dem Aufstehen der kurze Newsflash oder auf dem Weg ins Büro ein kürzerer Podcast, abends oder am Wochenende etwas längeres.
Und das wäre dann, wenn man das dann weiß, weil man die Daten vom Nutzer hat, dass er sich dann da quasi gar nicht mehr drum kümmern muss, sondern automatisch dann die entsprechenden Sachen auch über sein Gerät dann ausgespielt werden.
Ja, also wenn ich weiß, ein Nutzer, der tendenziell eher zwischendurch mal kurze Stücke hört, dann gucke ich, dass ich den in meine Gruppe zum Newsflash packe. Wenn ich weiß, dass es ein Nutzer, der möchte eher längere Gespräche haben, dann spiele ich ihm vielleicht so etwas aus. Also da sind wir noch relativ am Anfang und wir sind ja auch in Deutschland mit dem Datenschutz sehr sensibel, aber grundsätzlich bestehen da viele Möglichkeiten. Mhm. Zum Thema Geschäftsmodell hatte ich schon erwähnt, dass bei den klassischen Werbeplatzierungen die Pre- oder In-Stream-Anzeigen durch verschiedene Vermarkter eine Möglichkeit sind oder das Native Advertising und dass wir da aber auch vor der Herausforderung stehen, dass es für den Hörer immer sehr klar erkennbar ist, das ist jetzt Werbung und dass es auch Aufgabe der Medienanstalten ist, dafür Regelwerke aufzustellen, an die sich dann alle halten können.
Also es ist viel Bewegung in dem Markt, es gibt viele Themen, die es zu diskutieren gibt, also es klingt nach einem sehr spannenden Audiocamp. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.